Hallo und herzlich willkommen am Stammtisch. Schön, bist du auch diese Woche wieder dabei. Es freut uns sehr. Wenn man zurückkommt aus der Ferien, so wie ich jetzt gerade, dann ist man häufig mit den Gedanken noch ein bisschen an dem Ort. Man denkt zurück an die geile Stadt, an den schönen Strand oder an das Erlebnis, das man gehabt hat. Und trotzdem geht es mir eigentlich immer so, dass ich mich dann sehr schnell wieder darauf freue, meine Jungs mal wieder zu sehen, mit ihnen in den Stammbeiz abzuhängen und ein bisschen über Fußball zu reden. Und das machen wir auch jetzt gerade wieder. Wir schauen zurück auf die dritte Runde in der Schweizer Liga, in der Super League. Und wir schauen ein bisschen auf den Transfermarkt. Wir schauen, welche Transfer, das wir finden, machen absolut Sinn. Und welche internationalen Transfers, das eher nicht so verständlich sind für uns. Vielleicht hast ja du auch eine eigene Meinung dazu und willst die bei uns kundtun. Das würde uns ehrlich gesagt recht interessieren. Das heisst, schreib doch deine Gedanken per Mail oder über Instagram oder Twitter uns. Wir lesen sie garantiert und werden unter Umständen auch antworten. Jetzt aber genug Intro da, lass uns anfangen. Los geht's. Ja, Herren, schön ist es wieder zurück zu sein.
Ja, welcome back.
Ihr habt ja ein bisschen gearbeitet, während ich da ein bisschen im Mittelmeer umeinander gedüst bin und ein bisschen surfen, ein bisschen segeln. Ihr habt da noch eine Sonderfolge rausgehauen, habe ich gesehen. Ja. Nicht schlecht, du. Vor allem recht geil gewesen. Und es ist ja auch ordentlich etwas in Sachen Fußball gegangen. Ich habe nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen, so auf meinem Katamaran, auf meiner Cruise. Aber ihr ja schon. Und trotzdem, wenn wir mal schauen, ob wir drei Mitbringsel zusammenbringen. Fabio, was hast du uns für diese Folge Schönes mitgebracht?
Ja, das Highlight von meiner Woche war letzten Mittwoch. Und zwar habe ich ein Telefon bekommen von einer unbekannten Nummer. Ich habe das Telefon mal abgenommen, weil es mich wundert genommen, wer das ist. Das war Pierluigi Tami am Apparat. Und ja, er hat uns verpflichtet für den Nazi-Trainer-Posten. Aber wie ihr ja wisst, habe ich euch mit euch dann rückgeschlossen und wir mussten dann schweren Herzens da absagen.
Ja. Nein, ist eigentlich klar gewesen, oder? Als man absagen
ja, oder nein gesagt hat. Also. Aber
wir sind mit dem Podcast so ausgelastet, das liegt echt nicht drinnen, nebenan noch Nazi-Coach.
Genau, und er hat sich dann im gleichen Zug auch noch bedankt, dass wir die Leute so auf eine falsche Fährte gelockt haben, weil wir ja.
Das haben wir gut können. Wirklich.
Genau, wir haben ja andere Kandidaten gelobt und eigentlich bevorzugt. Und ja, nein, jetzt wissen wir es ja alle besser. Der Murat ist unser neuer Nazi-Trainer. Für mich ist das doch sehr überraschend. Und ich hätte anders entschieden. Wie sehen ihr das so?
Ja, ich habe irgendwie gefunden, es ist so, also im Nachhinein, wenn man es weiss, ist es eigentlich eine recht logische Entscheidung, finde ich. Ich habe euch einen Podcast gelost und habe auch gefunden, ihr habt recht geile Ideen. Mir hat vor allem Tecklenburg recht gut gefallen, aber das ist wie anzunehmen, dass man nicht so mutig ist beim SFV. Aber grundsätzlich eben, es ist eigentlich eine Lösung, die mich jetzt schlussendlich nicht überrascht hat. Sagen wir es mal so. Dich schon, Adi?
Nein, also ich habe es beim Podcast von Innerdruckt habe ich gehört, dass er auch im Gespräch ist und dann auch überlegt hat und denkt, wäre jetzt auch nicht meine Wahl gewesen, wie der Fabio gesagt hat, weil ich finde, juhu, wieder zurück zum defensiven Fußball wie unter dem Hitzfeld, ist nicht so meins. Aus meiner Sicht auch nicht vom Team, aber was mich jetzt ein bisschen gestört hat in den letzten Tagen ist gewesen, man hat ja jetzt am Ende von der Petkovic-Zeit gesagt, ja, man hat ein bisschen mehr Freude und Goodwill müssen entgegenbringen. Und ich denke, es ist jetzt wieder so negativ, wenn der Muri kommt. Also, das, was ich so ein bisschen gelesen habe, also man muss sagen, er hat noch nicht mal angefangen. Und ich finde, die Ausstrahlung hat er sicher eine gute, aber ist nicht meine Art von Fußball, aber ich glaube, das kommt gut.
Du, wenn er es unentschieden halt gegen Italien, ist er der König, oder? Und unentschieden kann er, der Murat, das wissen wir.
Ja, definitiv, ja.
Ich finde es auch mutig von ihm. Klar, kannst du ja sagen, sagst nein, wenn du den Job angeboten bekommst. Aber es ist ja doch eine recht schwierige Situation, also ein recht schwieriger Moment. Also du übernimmst eine Mannschaft, die mit öffentlicher Wahrnehmung in einer Höhe innen ist. Das heisst, es ist sowieso schon mal Gefahr vom Absturz, ist relativ gross. Und du hast das nächste Turnier gerade vor der Brust. Ja,
darum also
kannst
du
auch
gesagt,
ziemlich
oder?
Scheitern.
Es war uns heiss, genau.
Gut, ja, ich bin gespannt.
Dann mit dem Spielertrainer Chaka fände ich einfach immer noch sehr geile Lösung. Wobei es, ja, es ist ja jetzt eigentlich einfach, es steht einfach ein anderer an der Linie. Chaka ist der gleiche Spielertrainer von dem her.
Ja, und jetzt wird wahrscheinlich dann morgen der Hakan noch als Vize bekannt geben. Nein, nehme ich nicht an. Das hat man aber jetzt heute zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme noch nicht gewusst. Werden wir dann da schauen, wer das sein Stellvertreter wird sein.
Ja.
Assistenztrainer heisst das offiziell. Genau. Ja gut, Adi, was hast du Schönes mitgebracht?
Ja, mein Highlight ist eigentlich gestern. Gestern hat das stattgefunden und das geht jetzt nicht um irgendwie ein Spiel, das gestern war. Also nicht ein Spiel aus der Schweizer Liga. Schande über euch, als ihr euch nicht gefragt habt, was ich da für einen anderen Hintergrund habe. Vielleicht habt ihr gemeint, ich sei irgendwie im Büro, aber...
Ich habe gemeint, es sei dein Büro, ja.
Bin ich nicht. Nein, ich bin nach dem Spiel am Donnerstag, am Freitagmorgen früh nach Holland abgefahren, hocke jetzt in der Nähe von Rotterdam und habe gestern das Highlight gehabt. Also, das Highlight ist ein Freundschaftsspiel, wir haben es immer noch so gesehen.
Ein bisschen hässig war, habe ich gehört sagen.
Sehr hässig war, Feyenoord Rotterdam gegen Atletico Madrid. Das hat natürlich mich sehr gefreut, Atletico hat es gesehen. Und ich bin noch erstaunt gewesen, wir sind einfach vor das Stadion rein und haben gedacht, ja, holen uns Karten, wird da sicher noch genug haben. Die paar Schneuze, die da das Freundschaftsspiel kommen. Aber ich muss sagen, ist dann noch knapp geworden mit den Tickets und recht geile Stimmung, coole Zuschauerzahlen haben sie gehabt. Eben Emotionen sind drin gewesen mit dieser roten Karte, 3 Goal gesehen. Ja, es hat sich wieder ein bisschen normal angefühlt und natürlich mit der Vorfreude jetzt auch auf den nächsten Donnerstag, auch wenn die Ausgangslage, wie wir nicht wissen, nicht so optimal ist mit einem 0-3.
Es tut ein bisschen die Leistung vom FCL ein bisschen, wie nicht schön reden, aber ein bisschen schmälern, wenn die immer noch.
Hey, also wenn Atletico schon verliert, also das kann man nicht gewinnen, oder?
Vielleicht für alle die jetzt außerhalb von Luzern wohnen oder das nicht so verfolgt haben, wir reden natürlich vom Spiel Feyenoord Rotterdam gegen Luzern, wo am Donnerstag noch stattfindet. Genau.
Genau.
Ja, jetzt habe ich gedacht, du bringst den Messi und habe ihn darum nicht genommen.
Oh, unbedingt.
Das ist ja kein Highlight.
Ja, aber es ist ein Mitbringsel.
Ja, es ist ein Mitbringsel, muss nicht immer positiv sein.
Aber dann, ihr habt ja sicher auch eure Meinung dazu. Dann tue ich doch mir schnell kübeln und ich wollte einfach schnell hören, was ihr zu dem Ganzen denkt. Also eure Gedanken, Fabio.
Schon wieder. Hi.
Ja?
Wirst du zu alt zum Reden?
Nicht? Ja, sehr gerne. Sonst kannst du ja gerade Nazi-Trainer werden.
Stimmt. Nein, ich habe die Pressekonferenz oder was auch immer das war, ist ein bisschen recht komisch gefunden. So, mit dem trainerreichen Abgang von ihm und er hat alles gemacht, dass er dafür bleiben darf. Und ich kann mir das einfach irgendwie nicht vorstellen, dass wenn er wirklich alles gemacht hat, Barcelona alles gemacht hat, dass er nicht irgendwie noch Platz gefunden hat. Irgendwie wirft es ein bisschen, ich bin ein bisschen abstrus, als ich das gesehen habe. Ich dachte, also ich komme nicht mehr ganz draus. Er will ja nicht gehen, Barca will ihn eigentlich auch nicht ziehen, aber jetzt geht er trotzdem und ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es total unwürdig für einen Spieler, der eben fast mehr als 20 Jahre für einen Verein gespielt hat, so erfolgreich war und dann so einen Abgang hat. Kann man irgendwie nicht so zusammenrechnen, was jetzt da genau abgelaufen ist. Das ist komisch.
Ja, eben, ich habe es ja nicht als mein Thema eigentlich mitgebracht, darum habe ich mich jetzt auch nicht endgültig dort hineingelesen. Aber es muss ja recht, eben, es geht ja darum, dass er viel verdient hat, dass er auch immer nicht mit einem neuer Vertrag, wo man mit ihm abschließen wollte, immer noch zu teuer gewesen wäre und dass man jetzt mit den 4 neuen Spielern, die man geholt hat, eigentlich knapp noch die Hälfte an Ausgaben hat von dem, was man alleine für ihn gehabt hätte. Soweit habe ich verstanden. Aber es ist sicher, sicher irgendwo tragisch, aber du sagst es richtig. Ich denke, es sind da viele Fragezeichen noch im Raum. Und gleichzeitig wollen wir verhindern, dass er bei Paris anfangen kann. Das wird aber vermutlich am Schluss auch nicht funktionieren. Fakt ist, dass er nicht mehr, dass Lionel Messi nicht mehr wird für Barcelona auflaufen. Und das, denke ich, wird für uns alle ungewohnt sein, in welchem Dress auch immer in Zukunft wieder zu sehen.
Und leider wird er auch nicht für Union spielen. Der Fischer hat schon auf der Pressekonferenz gesagt, dass Nummer 10 ist gesetzt. Sagt der Kruse und es ging halt nicht.
Ja, aber sicher eine der grossen Schlagzeilen. Ich habe noch ganz klein etwas, was ich eigentlich mitbringen wollte. Wie gesagt, ich habe nicht viel Sport
oder Fußball
schauen können. Ja, wenn ich schon mal, ich muss nachholen. Ich habe jetzt nichts verschnurren da die ganze Zeit und euch immer zuhören. Nein, ich mache es ganz kurz, aber ich habe, wie gesagt, fast keinen Sport können schauen. Aber was ich mir zufällig gesehen habe, ist das Finale gewesen von den Olympischen Spielen im Fußball. Und zwar das von den Frauen. Kanada hat 4-3 gewonnen gegen Schweden. In einem denkwürdigen Finale, denkwürdig drum, weil es ins Penaltyschiessen gegangen ist und extrem spannend worden ist, weil einfach niemand wollte treffen in dem Penaltyschiessen. Schlussendlich hat Kanada 4-3 gegen Schweden gewonnen und insgesamt sind 7 von 12 Schüssen verschossen worden. Und zwar eigentlich immer zu dem spannendsten möglichen Zeitpunkt. Also 4-mal hat halt Schweden verschossen, 3-mal Kanada. Und dann sehr tragisch am Schluss Caroline Seger, Captain, hat ihrem letzten Spiel für Schweden auch noch verschossen und damit dann, den Sieg von Kanada können, möglich machen. Und Kanada hat vorher schon die USA geschlagen gehabt und eben Schweden. Und jetzt ist mir gerade entfallen, wer noch? Weiß nicht, aber jedenfalls, man muss vielleicht auch dazu noch sagen, dass bei den Frauen Olympia ganz einen anderen Wert hat als bei den Männern, weil dort nämlich auch die volle Mannschaft darf mit spielen, nicht wie bei den Männern, wo nur 3 über 23 dürfen, beziehungsweise in dem Jahr über 24 dürfen mitspielen. Für mich ein munteres und spannendes Spiel gewesen dort gegen Schluss. Ein kleines Mitbringsel da.
Ja, so viel zum Thema kurz.
Ja, ich kann es probieren. Ich muss wieder reinkommen. Ja. Aber vielleicht werden wir jetzt kürzen. Wir können nämlich auf die Liga. Ich nehme es nicht an. Weil es ist auch da einiges an Spektakel gewesen. Und ich würde sagen, Jingle ab. Und ich habe gesagt, es ist auch in der Liga einiges an Spektakel gewesen. Und wir fangen einfach gerade mit dem spektakulärsten Resultat gerade schon an. Oder mit dem überraschendsten, so muss ich sagen. Nachdem Sion letzte Woche noch eine richtige Packung bekommen hat in Basel, haben sie das mal nicht weniger als den Serienmeister IB geschlagen mit 1-0. Adi, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, Zusammenfassung habe ich gesehen, ehrlich gesagt. Und wir haben schon manchmal darüber geredet, wenn man die Zusammenfassung sieht, sieht man nicht so viel im SRF. Ich habe aber versucht, noch ein bisschen reinzuschauen. Ja, es war ein spezielles Spiel gewesen. Also, IB eigentlich ja massiv überlegen.
Es geht.
Ja, also einfach mehr im Ballbesitz aus meiner Sicht.
Spielanteil, ja.
Spielanteilmässig.
Das heisst, das ist für mich keine Überlegenheit.
Nein, nicht so Überlegenheit, aber was halt war, ist, was mir eigentlich geblieben ist, ist nachher ein blöder Fehler, der zum Penalty geführt hat, vom Fäfchen sicher involviert dort. Ja, und nachher eigentlich, was mir geblieben ist, auch noch, eben das, denn sie hat das hätte können über, also jetzt nicht über die Zeit bringen, weil mich jetzt dunkel, sie haben das eigentlich relativ gut gemacht und, ja.
Genau, also es hat, ja voll. Also, es hat ja schon mal angefangen damit, dass beide Mannschaften recht durchgewechselt worden sind. Aus unterschiedlichen Gründen. Und dann hast du, wie gesagt, den Elfmeter angesprochen, wo Sion bekommen hat und auch souverän verwertet hat. Der Gürgic ist das gewesen. Und nachher hat ja IB aber auch einen Elfmeter noch bekommen. Mhm. Wo der Kanga rausgeholt hat und den hat man dann aber relativ kläglich vergeben. Das heisst, sprich, der Fayulu hat gehalten, auch er ist ja neu reingekommen. Und dann ist das, was der Fabio jetzt vorher gesagt hat, oder? Dann ist, also natürlich würde man erwarten, okay, Sion macht einfach nur noch Abwehrarbeit, aber ich habe dann eben gefunden, es hat gleich noch recht viel, sie sind gleich noch zu recht viel Chancen gekommen und ich bin zwar drückend überlegen, aber eben nicht in Sachen Chancen. Und,
ja, also, gar nicht zwingend.
Da sie keine gehabt, nein.
Nein.
Eben, da ist dann eigentlich Sion eher noch mal gefährlicher gewesen.
Genau, und das ist eben die Tendenz, die ich bei IB sehe, dass das mit der Durchschlagskraft vorne. Gegen Luzern hat es das einigermaßen hingehauen. Dort hat es irgendwie noch das Quäntchen Glück, aber auch jetzt auch in der Euroleague-Qualifikation, also Champions League-Qualifikation, Entschuldigung. Es ist einfach, ja, es wird vorne nicht gefährlich und sie schaffen es dann irgendwie am Schluss noch, aber ein paar Mal haben sie es auch in der Nachspielzeit noch ein bisschen Glück gehabt mit stehenden Bällen. Ja, es geht ein bisschen da rein. Und eben, Sion hat von mir aus gesehen, den Sieg nicht gestohlen. Es ist nicht so, dass sie einfach nur ein Goal geschossen haben und dann hinten reingestanden sind. Sie haben versucht, Fußball zu spielen. Und das, ich glaube, der Walker hat am Anfang schon gesagt, sie sollen hinten reinstehen, wenn sie dann mal führen. Aber ja, guter Penalty von IB. Kann man auch mal reinmachen.
Aber könnte man mal machen, ja. Aber eben, es müsste ja für IB eigentlich nicht an dem Penalty scheitern.
Nein, absolut nicht. Qualitativ dürfen wir es nicht messen an dem. Und
Ja. Und eben sie hat ja am Schluss wirklich noch so ein bisschen mit dem Ulrikis vor allem, hat sie ja noch Chancen gehabt, eigentlich das 2-0 zu machen.
Genau.
Es ist dann wirklich
eigentlich ein Druck gekommen.
Genau, ja. Genau. Aber so richtig drückend ist es nicht von
Ibi. Ich wollte einfach jedes Mal 6-mal wechseln, damit es dann funktioniert.
Ja, sicher.
Vielleicht war also der Constantin beim Training ein bisschen mehr aktiver gewesen und die Spieler haben halt wieder gewusst, aha, jetzt ist nicht nur der Trainer da, sondern der Presi, jetzt gilt es wieder mehr. Wahrscheinlich aus Sicht vom Presi ist es so gewesen.
Also mich hat es jetzt gedacht, wenn man das letzte Spiel noch einmal kurz nimmt, was der Walker am Schluss gesagt hat, gegen Basel, ist es halt, dass er gesagt hat, irgendwie, ja, also, ich weiss manchmal nicht, ob die Leute wissen da, dass sie ja Geld bekommen und für das Geld dann müssen etwas schaffen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen an die Ehre appelliert worden und ja, ein bisschen lauter geworden wahrscheinlich. Und das hat, mich dunkel, das hat jetzt schon etwas gebracht.
Ich denke einfach, wenn das beim dritten Spieltag schon
ist schwierig, ja.
Die Karte schon muss ziehen, dann
wird es wahrscheinlich auch langsam. Ist nicht Saison. Optimal, ja.
Aber gut, eben, freuen wir uns mal für Sion, würde ich sagen, an dieser Stelle. Oder ja. Ärgern wir uns für IB. Gleich, noch ganz schnell, was sagt uns jetzt das über Sion? Also ich meine, das letzte Spiel, eben, du hast jetzt schon so einen Erklärungsansatz gebracht. Einfach so schnell, so zwischen ihnen mal die Frage. Jetzt hat Sion das letzte Mal so auf den Sack bekommen von Basel und jetzt gewinnen sie gegen IB. Lässt sich da schon ein Schluss über, Verhältnis zwischen Basel und IB machen oder sagen?
Nein, die Liga ist einfach komisch.
Mhm. Aber bis jetzt ist die Liga komisch gewesen bis auf IB. Und jetzt ist IB auch komisch.
Ja, ja. Vielleicht ist das so ein bisschen eine Abfärbung von der Liga. Ich weiss es nicht. Also ich habe das Gefühl, bei IB, es funktioniert auch offensiv, bei defensiv nicht so wahnsinnig viel zusammen und es sieht nicht so schlüssig aus. Und ICO hat das clever gemacht. Ich finde, sie haben clever gespielt und das haben sie gegen Basel komplett vermissen. Also ich glaube schon, dass du in dieser Liga mit einer gewissen Cleverness, Standards sind sehr gut, doch kannst sehr viel machen und ich glaube, wenn du dich auf das besinnst, kommst du in dieser Liga gut weg. Mhm. Und dass IB jetzt nicht mehr so dominant ist.
Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, Sion ist sicher noch nicht abgestiegen, wie schon ein paar gemeint haben nach irgendwie 2 Spieltagen und wir manchmal auch ein bisschen eher, also negativ geredet haben, auch wenn jetzt da nicht alles toll gewesen ist. Und IB muss ich glaube einfach ein bisschen finden. Also das ist,
ja, was finde ich? Das ist ja eigentlich das gleiche Team wie letztes Jahr.
Ja, ja, also, aber es ist ein anderer Trainer, andere Mentalität, also andere Ideen dahinter. Ja. Aber sie haben halt den Fokus, oder? Champions League zu erreichen, das darf man auch nicht ganz unterschätzen.
Die hängewichtige Verletzte.
Ja, jetzt haben sie noch mehr.
Natürlich. Dazu. Ja, jetzt sind sie richtig viele. Ja.
Okay, gut. Also, das wird sicher, da werden wir den Fokus ein bisschen mehr drauflegen in Zukunft. Und wir gehen zu einer anderen, ja, weiß nicht, mal vor der Saison hat man vielleicht noch gesagt, Überraschungen, so wie bis jetzt die Saison so gelaufen ist, vielleicht nicht ganz, nämlich dass Lausanne verliert und das in GC, erster Sieg für GC seit dem Wiederaufstieg, erstes Goal für GC seit dem Wiederaufstieg. 3-1 gewöhnt GC daheim gegen Lausanne.
Gleich viele Punkte wie IB jetzt, notabene, wenn wir schon gerade
wieder. Der Aufstieg und der
Meister. Ja. Machen nach 3 Spielen, oder?
Gut, und die einen sind enttäuschend, die anderen finde ich mit einem erfrischenden Fußball steigerten Wert von der Liga. Also, ich rede jetzt nicht von Lausanne.
Ja.
Jetzt fast denke
ich,
ja.
Mit denen habe ich ein bisschen Angst, weil da sehe ich weiterhin, es passt einfach nicht zusammen. Also auch im Spiel gegen Führer nichts. Ich sehe kein
Problem. Aber es ist das, was wir in der Prediction gesagt haben, dass einfach, dort haben wir gesagt, ja, die Transfers müssen noch kommen. Mhm. Ich bin weiterhin, glaube ich, dass da noch Transfers kommen. Und sonst wird man wirklich müssen sagen, okay, es ist letztes Jahr Glück gewesen, dass man einfach die richtigen Transfers von Nizza bekommen hat. Aber es scheint, Ineos nicht allzu wichtig zu sein, oder Ineos, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, nicht allzu wichtig zu sein, Lausanne möglichst schnell, möglichst viele Punkte zu geben, sondern wie gesagt, da geht es einfach darum, mal abwarten, was die Grossen in der Nahrungskette dort wollen. Ja. Und nachher tut man dann mal schauen, was für Lausanne noch übrig bleibt.
Ja, ich glaube, je näher, dass man Ende August hinkommt, umso klarer wird das, oder was die machen und welche werden abgeschoben. Und abgeschoben heisst dann halt wirklich zu Lausanne. Mhm. Ich finde es so lustig wegen GC, Fabio, das, was du gesagt hast. Ich finde, es sind ja insgesamt, glaube ich, 3 verschiedene Arten von Spielen von GC gewesen, jetzt mich dunkt, oder? Das ist das Erste gewesen, was mich so dunkt hat, wo sie noch ein bisschen gegen vor ein bisschen mehr probiert hat. Man kann es ihnen auch nicht verübeln, wenn sie gegen Basel und IB spielen. IB ist ja, sind sie recht kompakt gewesen und haben nicht viel für probiert eigentlich, einfach so Nadelstich. Und jetzt da haben sie jetzt schon wieder mehr für Spiel gemacht. Das hat mir jetzt auch sehr gut gefallen, eigentlich, durch das.
Richtig. Also, tun wir es doch gleich mal schnell von vorne. Ja. Aufdröseln. Also angefangen hat das Ganze aus meiner Sicht also mit einem sehr schönen Abschluss von Puertas, wo mir eigentlich grundsätzlich recht gut gefallen hat. Er hat ein paar gute Situationen gehabt. Und das erste Mal, wo sich der Moreira auch wirklich auszeichnen konnte. Und auch er ist ja dann, hat sich ein paar Mal können in Szene setzen. Und dann ist gerade schon das Goal gekommen für, das erste Goal für GC. Im Hinterkopf vom Campana.
So gewollt.
Richtig, also wenn das will, dann hat er Augen hinten, aber geil aussehen. Und dann wieder Puertas mit einem sehr schönen Freistoss, wo Moreira gerade nicht an die Latte ablenken konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, das gibt glaube ich ein Duell zwischen diesen zwei. Ja, und dann kommt eine Szene, also ja, die spielen so ein bisschen weiter dahin geplätschert und dann ist eine Szene gekommen, wo man glaubt, definitiv darüber reden müssen, nämlich den Elfmeter, den Suzuki verursacht hat. aus nächster Distanz ist seine Hand angeschossen worden.
Ja, man muss anbinden, muss sie an den Körper anbinden, seine Hand. Das ist eine völlig natürliche Bewegung, die er da macht. Und er kann gar nicht reagieren, also ein Skandal, aber...
Ja, kannst du eigentlich nicht geben, also wirklich nicht. Und vor allem, wenn du noch eine Ware hast, muss ich sagen, das solltest du sehen, aber du ja.
Also, letzte Saison wäre es ein klarer Elfmeter gewesen.
Letzte Saison, ja.
Und absolut, das Jahr kommt halt dazu, dass man die Absicht dazu nimmt. Wobei, ich glaube, ich weiss nicht, ist kurzeste Distanz letzte Saison nicht auch ab und zu bald gleich noch als...
Also diskutiert hätten wir sicher, aber...
Er hat natürlich die Hand schon weit aussen, aber ich bin gleicher Meinung wie ihr. Also das ist ein Witz.
Man hat im Gesicht angesehen, dass er das nicht versteht.
Ja, aber da war in dem Sinn eigentlich richtig, dass er sagt, Schiri schaut sich nur einmal an. Und dann die Entscheidung vom Schiedsrichter, das verstehe ich nicht. Ja, und Campana trifft ihn dort, macht sein zweiter an dem Abend, oder an dem, ja, Abend ist es gewesen.
Panenka ist back, würde ich sagen. Kommt dann nachher nochmal. Ja. Zweimal dann auch so in die Mitte geluft.
Ja, genau. Und dann das 2-1 vom Husic, was eine schöne Geschichte ist, der ist in seiner ersten Saison ist aufgenommen worden vom Team Watt U21, also hat mit dem neuen Trainer
von... Hat der Schweizer gespielt bei Lausanne?
Ja. 20 ist er noch, eben so. Natürlich bekannt in Lausanne vom neuen Trainer, der ja vorher von dem Team auch gekommen ist. Nach einem Abpraller, möglicherweise abseits, dort 2-1. Ja, und dann noch die nächste Szene, die ich gesehen habe, ist der Antuni, der auf der linken Seite durchdrückt und sich aber nicht ganz am Moreira kann durchsetzen kann. Eben Moreira in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht.
Ja, schon das zweite im Folge. Also, wenn der so weitermacht, hat er relativ gute Ambitionen für einen der besten Goalies. Also, eben, letztes Mal war es grossartig und jetzt das Mal eigentlich auch wieder sehr überzeugend.
Ja, Wolverhampton, hast du schon dran, habe ich gehört sagen.
Jetzt kann man natürlich böse sagen, bei einem Aufsteiger ist es immer einfacher, sich in Szene setzen als Goalie, als ein anderes Team, aber das ist recht. Ja, und dann noch ein wuchtiger Gomez-Kopfball zum 3-1. Was man kann sagen, alle Goal durch Standards. Und da hat man wahrscheinlich bei Thun ein bisschen geschaut, in der letzten Saison, weil das ist, haben wir auch schon geredet, das ist die Möglichkeit, die man einfach hat, als eher limitiertes Team, um eben gleich zu erfolgen.
Das haben wir vorher angesprochen habe mit den, ich sehe bei Lausanne noch kein Konzept. Das stimmt auch bei den Standards, bei der Zuteilung. Es stimmt einfach hinten und vorne nicht. Aber der Gomez ist 3 Köpfe grösser gewesen als der Gegenspieler. Er hat nicht mal Gumpen eigentlich und ist grösser gewesen zu dem Kopfball gekommen. Und ich finde einfach, ja, es fällt dort an. Ich weiss nicht, was der Trainer ihnen mitteilt, wie das er will, dass sie das verteidigen. Aber es hat auf jeden Fall einfach auch nicht gestimmt.
Ja, und was ich jetzt noch finde, der Oli hat das eigentlich vorher gesagt und der Margreiter, der Abwehrchef von GZ, hat das am Ende des Spiels noch gesagt, dass eigentlich immer, wenn Lausanne irgendwie gedrückt hat oder gerade eine gute Chance gehabt, haben sie eigentlich einen Topf gemacht, was dann natürlich noch einmal so ein bisschen für die Moral jetzt ganz bestimmt nicht hilft, oder? Und eigentlich musst du so sagen, auch das letzte Goal, eben, ihr habt es gesagt, es war nicht nötig gewesen, wir wären reingekommen. Also, es war echt ein unglücklicher Auftritt am Schluss gewesen. Eben, am Schluss hat man, wenn man jetzt gesagt hat, ja, man hat noch einen Unentschieden gemacht, hat man jetzt vielleicht ein bisschen anders drüber geredet. Aber, ja, eben, es fehlt schon noch etwas, muss man schon sagen, bei Lausanne. Macht einem aktuell schon ein bisschen Angst.
Ja, es ist, also, ich finde, es ist auch so spannend. Jetzt der dritte Spieltag. Es ist jetzt doch nicht mehr so, eben, man hat jetzt die Mannschaften schon ein paar Auftritte gesehen vorne, zum Teil dann auch noch, jetzt kommt dann noch Göpp dazu und so weiter. Und gleich weiss man aber, okay, Teams können sich noch verändern, es ist noch ganz am Anfang, aber eben, man fängt so an, so ein bisschen probieren, Tendenzen rauszulesen, wie wir es jetzt vorher gemacht haben, bei Sion, bei IB. Und gleich ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Aber, ja, auch GC, denke ich, schauen wir alle ein bisschen drauf, wie werden sie sich schlagen in dieser Saison. Sicher jetzt mal einen schönen Erfolg im Moment. Und wir gehen und weiter zum...
Los Angeles, ja, der nächste Match daheim gegen den FCB.
Genau.
Wenn es dann dort eine Niederlage gibt, dann kommt ein Spiel gegen den FCL und vielleicht ist dann das schon die letzte Partie für den neuen Trainer. Weil ich glaube, so lange lassen die sich ja auch nicht Zeit, wenn es dann wirklich nicht läuft.
Ja, oder vielleicht stellen sie dann irgendwie einen Sprinter aus Nizza mit irgendwie etwa 5 Spieler drinnen und dann ist das wieder okay.
Und sie holen den Kapral vom FCB und leiten dann Lausanne aus für das.
Sehr frech wäre
das. Das wäre ein sehr geiler Move.
Ja,
ja.
Ja, absolut. Wenn man von sehr geil redet, dann wird man wahrscheinlich das Wort auch ab und zu mal gehört haben in Basel. Die haben nämlich 5-1 gegen Servette gewonnen. Wer möchte gern?
Ja, es wäre zuerst noch ein anderer Match gewesen, der ein bisschen früher stattgefunden hat.
Aber
es könnte beim FCB bleiben, wenn ihre Gebühren.
Ich würde sagen, sie haben es wie verdient, gell?
Der Cabral, meinst du jetzt?
Ja, Cabral.
Cabral gegen Servette.
Gegen Servette.
Ja. Also, das kannst du wenig dazu sagen. Es ist wirklich grossartig. Und ich will gar nicht zu viel anfangen, weil Fabio, du hast dich ja letzte Woche schon mit mir aufregen. Ich komme in Schwärmen rein, wenn ich Basel zuschaue und muss sagen, es ist, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das, ich hätte nie gedacht, dass es wird sagen, aber, also, dass man am Degen einfach wirklich muss Danke sagen, was er da an Schäden gestellt hat und was er der am Schweizer Fußball gibt. Eben, Cabral ist ein, Esposito ist aus meiner Sicht noch etwas anderes, wo der auch noch kurz davor startet, auch zu explodieren. Also, er ist schon sehr gut drinnen, aber, Cabral steht jetzt schon
noch. Weg ist er.
Ja, Wahnsinn.
Wenn du im Penalty machst, gut, es ist 3-0, aber trotzdem im Penalty und dann läufst du nicht so über einen Goalie. Also ich bin nicht ganz schlüssig, ob dieser Aktion ob ich die so gut oder einfach mega scheiße finde.
Ah, ich finde das gut. Wenn er reingeht, kannst du nie sagen, es sei schlecht gewesen. Also das ist... Und Cabral, der Dings, vielleicht der Casamino, hat mich gedacht, der hätte sich ein bisschen rehabilitieren können. Der ist ja nicht so gut weggekommen da in der Conference League Quali. Aber hat es auch gut reflektiert, irgendwie hat so gesagt, du, schau, kann es geben.
Schegro, wollen wir auch noch ansprechen, finde ich.
Genau.
Ja,
aber jetzt wieder, er spielt total mannschaftsdienlich. Seit, also ich weiss nicht, ob es eine neue Phase ist, aber er hat mir, also ich habe ein paar Mal bei Szenen gefunden, hey, er schaut und er findet Mitspieler und er passt auch und er kann das Spiel beruhigen und macht auch so seine Trickli, wo er dann schnell ist, wo es auch braucht, aber trotzdem auch ab und zu mal eins sagen, okay.
Mir hat grundsätzlich extrem, dass die schnellen, präzisen Pässe, das gute Laufspiel auch. Meistens ist eben, wie gesagt, in der Cabral am genau richtigen Ort auch gestanden, ob jetzt Ball vom Casami oder vom Stocker, oder von wem auch immer gekommen sind. Das ist schon recht beeindruckend gewesen. Und eben, und wie du vorher gesagt hast, eben auch ein Chegrova-Tempo rausnehmen und dann der gezielte Pass und dann wirklich zum Beispiel das 1-0 ist also wunderschön gewesen. Genau so eine Situation, wo dann nachher eben Casami auf den Cabral in die Tiefe abspielt und dass der sie macht, wenn er dann richtig steht und dort die Bälle eben auch überkommt, das ist klar. Also von dem her würde ich sagen, Degen vor allem, dass sie die Mannschaft auch zusammengehalten hat. Oder mindestens
ja,
bis jetzt. Also
bis jetzt, ja.
Ja, genau, so muss man so sagen.
Ja.
Aber das ist schon sensationell, um dort zuzuschauen, wirklich.
Aber also ich würde jetzt sagen, weißt du, selbst wenn der Cabral geht, also klar, das wäre ein mega Verlust, aber es wäre jetzt nicht gerade Exodus und müsste sagen, oh nein, also dann ist nichts mehr rum. Aber es wäre ein riesen Verlust natürlich.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn jetzt haben wir den FCB und all die Spieler so in höchster Tour. Ich finde das spannend, weil ich habe das Gefühl, am Anfang Servette hat doch ein bisschen mitgespielt und dann bis zum 1 oder 2-0 ist dann gar nichts mehr gekommen. Und dann, klar, rote Karte bist einmal weniger und dann, die haben dann erst beim 5-0 wieder angefangen, ein bisschen Fußball zu spielen. Gut, was logisch ist, weil dann Basel nicht mehr so viel gemacht hat. Aber ja, also, mein Servette ist einfach gebrochen gewesen nach der roten Karte. Die haben einfach den kein Bein mehr vor das andere gebrochen.
Weil in der zweiten Halbzeit haben sie...
Aber weil ich habe das Gefühl gehabt, Servette ist doch eine Mannschaft, wo das nicht passieren kann, weil die so gefestigt ist, aber...
Mich würde einfach noch wundern, wenn ihr das so seht, Jetzt lade ich mich da auf Test aus. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, welcher Penalty es gsi ist. Der Penalty vom, wo der Clichy das Foul gemacht hat. Ich glaube.
Ja, spielt er den Ball vorbei und dann.
Ja, ich glaube, es war 4-0 schon gsi, oder? Ja, weil der Malles ist vorher noch nicht drin gsi. Ich hätte jetzt das nicht unbedingt das Penalty gegeben. Und eben, viele sagen jetzt so, ja gut, es ist 4-0. Aber eben, solche Entscheider regen dann richtig auf, wenn es dann matchentscheidend ist. Ich weiss nicht, wie habt ihr das gesehen? Habt ihr das Penalty gesehen? Mich hat das ein bisschen recht streng gedacht.
Schön, dass du das sagst. Ich habe es auch ein bisschen zweifelt. Das SRF ist ja klar der Meinung, sie verdient, keine Frage. Ja, es ist für mich jetzt nicht ganz so klar gewesen. Wie gesagt, es ist ein 4-0, es tut nicht viel zur Sache, aber, ja, aber es ist eine berechtigte Frage.
Ich finde, gesucht ist das richtige Wort. Dass er so ein bisschen das Bein reinhebt, wo er reinschleift, dass einfach so, ich
ja, aber er lässt das Bein dort. Also, weißt du,
er geht ja mit seinem Bein noch dazu. Ja. Also, ja.
Aber du, ja eben, das hat es jetzt auch nicht komplett verändert.
Nein. Aber ich glaube, was wir vorher gesagt haben, also was wirklich bleibt von dem Spiel, ist wirklich einfach der Schnellzug FC Basel, wo einerseits eben technisch versiert, aber auch mit einer extremen Physis und Kraft einfach in das Ganze hineingeht. Eben, es ist das Tempo, wo halt einfach auch Servet komplett überfordert hat in der Rückwärtsbewegung. Und dann halt eben die freien Räume finden und dann aber halt, wo einfach ein Stellungsspiel hat. Und dann eben die fast blinden Pässe, also das passt einfach unglaublich gut zusammen. Und da bin ich im Moment, also Stand, dritte Spieltag, wird noch viel passieren, aber da frage ich mich, wer das die Mannschaft schlägt.
Lausanne, in zwei Wochen. Hallo.
Genau, so zu der Liga passen.
In der komischen Liga passiert alles. Und
das ist wahr. Meine Form-Prediction wäre jetzt in der FCZ gewesen und das bringt uns zum nächsten Spiel. Ja. Luzern, auch wenn das jetzt wahrscheinlich zeitlich wieder nicht ganz stimmt, sorry Fabio,
aber so ich glaube...
Es ist wegen anderen Sachen schlimm, es tut weh, aber...
Also, Zürich gewinnt 3-1 in Luzern und wie hat es eigentlich recht gut angefangen für Luzern?
Ja, du gehst mal wieder ins Stadion, bist freudig und denkst, wow, super cool. Und dann
also ich habe eigentlich nicht gemeint, darum hat es gut angefangen.
Nein, aber es passt ja alles.
Er wird jetzt seine Biergeschichte erzählen. Lass
ihn doch. Bitte.
Mit dem Einwärmen habe ich schon das Gefühl gehabt, mal, das kommt super. Und nein, also sie haben ja dann wirklich auch gut angefangen. Also Luzern gut angefangen. Und ja, das Goal ist zwar von mir aus gesehen ein Geschenk, weil der Mirlind Kriechu dort den Ball völlig verspringt und dann der Ugrinic zum Handkuss kommt und dann natürlich auch sensationell macht. Aber
gut, verspringt immer, weil der Ugrinic einfach clever ist. Gewisse würden halt auch wieder monieren und sagen, ja, das hätte man können Foul geben. Ich finde, wenn du ihn in dem Moment, wo er den Ball will, annehmen
will. Ja, er sieht einfach schlecht aus. Er ist ja viel grösser und viel schwerer.
Ja.
Für mich ist dort, bei dem Goal zeigt sich genau, wieso der Ugrinic im Moment so extrem gehypt wird und wieso das er auch sehr begehrt ist, glaube ich. Weil in dieser Aktion zeigt er, wie stark dass er physisch und technisch ist. Also er verdrängt dort den Verteidiger auf eine geschickte Art und nachher schießt er den Volley perfekt ein.
Ich glaube, mit rechts ist der auch nicht ganz so einfach in dieser längeren Ecke zu spielen. Also es ist schon...
Aber es ist noch spannend, so positionstechnisch ihm zuzuschauen, finde ich. Weil er stellt man ja eigentlich auf den Flügel. Aber für mich ist der Ugrinic alles, aber einfach kein Flügelspieler. Weil so wahnsinnig schnell ist er nicht. Also dann gehört schon ein bisschen ins Zentrum rein. Und dort befindet er sich ja auch meistens, wenn er seine Aktionen hat. Also die Flügelläufe wird man vom Ugrinic, glaube ich, nie gesehen. Das heißt, rennt
aber ist halt so die, im Deutschen heisst das da, das sind ja die Halbräume, meinte ich, irgendwie die, das sind ja so die, die zwischen sind und nicht die, die ganz aussen durchgehen. Aber für das haben wir dann noch, haben wir in Luzern auch schnelle Aussenverteidiger oder sonst Leute, die auch dort durchgehen.
Hat man,
ja.
genau.
Aber er hat sich ja wieder können fahren da, unsere, der Übeltäter beim 1-0 eigentlich, oder? Kriechu.
Ich habe es im Fall noch gesagt im Stadion, dass man den muss decken, weil der, also man hat es auch offensichtlich von weitem gesehen, der ist viel grösser als die anderen. Und dass man den Kopfball, der muss einen zustellen, der auch Kopfball stark ist, und er kommt genau zu dem Kopfball. Und
genau, also reduziert hat er noch, hat er eben den super starken Kopfball, wo der Vasic noch dran ist.
Genau. Mhm.
Genau. Und nachher, die nächste Szene ist, wo der Friedeck den Spat kommt gegen Omeragic und es zum Elfmeter kommt.
ja.
Klaren für den Penalty gibt's, glaub, gar nicht.
Nein.
Er kickt ihn einfach ein Schienbein.
Ja, aber über Penalty müssen wir dann noch reden. Nicht über, also die Ausführung und nicht über...
Du darfst.
Ja, nein, also eben, man hat es gesehen, wir haben nachher dann noch, im letzten Spiel, haben wir die gleiche Diskussion, dort ist der andersrum gewertet worden. Man muss zwar sagen, ich weiss nicht, ob es vielleicht wegen dem nicht gepfiffen worden ist. Also es ist darum gegangen, dass die Spieler, die nicht geschossen haben, einfach schon im 16er-Innen gestanden sind. Ich glaube, von Luzern sind auch etwa zwei oder drei sogar schon ein bisschen zu weit vorne gewesen. Und,
aber, also, Sisse ist sehr weit vorne gewesen.
Ja. Ich weiss nicht, ob sie einfach nicht pfiffen haben, weil er dann das Goal nicht gemacht hat, aber für mich hat das irgendwie aus meiner Sicht eigentlich keinen Einfluss, regeltechnisch.
Nein, der Einfluss ist, glaube ich, dass der geschossen hat,
ja.
Er hat ihn wiederholt, wenn ein anderes Goal geschossen hat. Wenn der Sisse das Goal geschossen hat,
ja, klar, eben, das meine ich. Ja.
Wiederholen. Genau. Weil der Dings den Goal geschossen hat, hat er ihn nicht wiederholt und weil anscheinend Luzerner auch drinnen gestanden sind.
Ja. Okay.
Aber also schade.
Ja, es sind so Strafstöße habe ich auch schon gesehen, wiederholt werden. Und eben, das Thema Lugano. Aber dort ist es dann eben anders gewesen, dass der drinnen gestanden ist, nachher dann auch verwertet. Eben, ich meine, Luzern hat nicht wegen der Aktion verloren, glaube ich. Aber das ist
aber der
sicher.
Der Schiri, seine Sicht in dem Bild, wo man sieht, dass er schaut ja nur auf den Goalie. Und das ist primär auch seine Aufgabe, schauen, dass sich der Goalie nicht von dieser Linie zu früh bewegt. Aber was hinter ihm passiert, das sieht er nicht. Und man hat das ist ja schon wirklich ein Meter, ja. Einfach schon, wo er schießt, ein Meter nicht. Und dann gedacht, für das hat es ja dann der VAR, der das überprüft. Aber es ist halt per se nicht ein Fehlentscheid. Und das hat glaube ich, bei St. Gallen dann der Unterschied gewesen, weil dort ist es eben einer gewesen, wie die andere Person das Goal geschossen
hat. Genau. Aber eben, wir sind ja immer erst noch, es ist 2-1, wir haben noch ganze halbe Zeit, oder?
Also, man hat es können, man hat es auch probiert, aber.
Ja. Genau. Kramer zuerst noch recht unsportlich vor den gegnerischen Fans gejubelt, dafür ist ein oder andere Eichhof abbekommen.
Und Pommes frites.
Darf dazu noch etwas sagen, oder können wir das?
Ich finde das nicht so schlimm. Mir gefällt das eigentlich. Aber das ist klar, oder? Das wisst ihr wahrscheinlich. Also ich habe so Aktionen eher Freude haben, als mich aufregt. Aber, ich finde das nicht unsportlich.
Ich habe gefunden, es hat so wenig Emotionen gehabt in dem Spiel. Ich bin im Stadion. Das Gefühl, es ist so wenig rum. Und dann hat er etwas gebracht, wo ich eigentlich, ja, so gerade auf 180 oben gewesen bin. Und ich habe das Gefühl, eigentlich muss ich ihm ja dankbar sein für das, was er jetzt nicht, also klar, die Aktion ist scheiße, aber, ja. Wenn ich es jetzt mal etwas gegeben, so einen Ruck, und die Fans sind gerade gekommen, hat sie wieder gehört, sind wieder da gewesen. Ja.
Ja, und nachher ist nach der Pause, der Krier schon nochmal nach einem Freistoß eine riesen Chance gehabt. Er, wie gesagt, ist eine recht prägende Figur gewesen auf dem Platz in dem Spiel. Ja. Dann Brecher einige Paraden, die ihn dann schlussendlich auch ins Team von der Woche einmal auf Sofascore gebracht haben. Und dann kommt das 2-1.
3-1,
richtig. 1-3, ganz genau, wo der Marquesano wunderschön schießt, aber auch genau die Lücke findet, beziehungsweise die Lücke macht Ugrinic sich dann macht erst auf durch den Ugrinic, wo der Ball auf ihn zufliegt.
Verstehe ich nicht, wieso es der dort so überzieht, ehrlich gesagt. Also, nein,
in der Verlängerung, in der Zeitlupe sieht es sehr, sehr unglücklich aus. Ja, aber trotzdem schön geschossen.
Im gesamten zweiten Halbzeit, so dass es ist mir so ein bisschen vorgekommen wie in den letzten 15 Jahren, wenn du in der Allmend bist, Fußball schauen beim FC. Du rennst an gegen eine Mannschaft, die defensiv kompakt steht. Und früher haben wir mal einen Hakan gehabt, letztes Jahr haben wir den Schaub gehabt. Das kreative Element, um so einen Riegel zu brechen, ist nicht rum gewesen. Der Gentner hat es nicht geschafft, der Wehrmann hat es nicht geschafft und mit den Wechseln hat er auch nicht wirklich viel können bewirken.
Gut, aber eben, die Wechsel sind auch nicht ganz so einfach, wenn man sieht, was auf der Bank ist.
Es ist nicht rum, oder?
Offensiv halt einfach, also ich rede eher von ganz vorne.
Also wir hassen ja den Campo, aber der ist verletzt.
Also ich rede vor allem von ganz vorne, oder? Ich meine, wenn am Schluss ein ganz junger Noah Rupp muss reiten, der Mittelfeldspieler ist für Dejan Sorgic, ja, dann weisst du wahrscheinlich, dass du nicht mehr so viel auf der Bank hast.
Ja, aber es braucht einfach, oder, für so eine Regel zu knacken. Und das machen die anderen Mannschaften auch in dieser Liga. Und wenn man den Podcast weiss man es nicht gerne, wenn die Mannschaft einfach so in Regeln rumsteht. Aber ja, da braucht es halt irgendwie ein Element, das etwas Spezielles einmal macht. Und der Ugrinic ist so ein Spieler, der das kann. Ja. Aber auch der ist dann abtaucht eigentlich in der zweiten Halbzeit.
Und gleichzeitig Zürich, finde ich, hat einen Bärenstark, also ist bärenstark unterwegs.
Ja. Also spielerisch haben sie noch definitiv noch Potenzial nach oben. Das Umschaltspiel ist gut und die Standards sind sensationell. Und durch das leben sie und mit dem machen sie ihre Punkte. Und Chapeau.
Ja, und sie haben Spieler, die letztes Jahr schon gut waren, wie Marquesano. Und jetzt kommen plötzlich von Kramer auch besser werden, Sisse. wo sich klar gesteigert hat auf diese Saison hin. Also mal schauen, wie sich das dort weiterentwickelt. Aber ich glaube, das Projekt FCZ 2021-2022.
Und noch ein neuer Neuzugang, oder? Also ein Neuzugang, nicht ein neuer Neuzugang, ist logisch, so ein bisschen wie nasses Wasser. Moritz Leitner, ich glaube, ich weiß es nicht. Bin er so gerade in.
Wie? Kreativspieler.
Ja, und ich meine auch jetzt Zeitli, Premier League, auch Erfahrung gesammelt. Ja, also ich glaube, das ist ein guter Transfer für die Schweiz. Mhm. Oder für Zürich zumindest.
Vor allem für Zürich. Ich weiß nicht, ob für den Rest von der Schweiz auch so.
Genau.
Ja, dann wir doch das Thema beenden hier und kommen noch zum letzten Spiel, das wir noch nicht behandelt haben. Und das war im Tessin unten, Lugano gegen St. Gallen 2-1. Und dort ist mir ein Spieler positiv aufgefallen, wo der Fabio immer gerne wieder, nein, ich glaube du, Adi, immer wieder gerne als Oldie bezeichnet, nämlich den Ziegler, der wirklich
ja.
den 5. Frühling spürt dort.
Voll.
Man hat sich angesprochen gehabt beim Spiel GC Lausanne, die eine Mannschaft spielt und genau in dem Moment schießt die andere Mannschaft Tor. Das ist bei Lausanne, bei Lugano gegen St. Gallen, glaube ich, jedes Mal so. Weil St. Gallen spielt, Lugano schießt Goal.
Ja, es ist schon ein bisschen, also, was ich noch lustig gefunden habe, wir haben, glaube ich, letzte und auch vorletzte Woche mal über die Verteidigung von Lugano geredet, der Hai Riesi, dass der noch nicht so ganz so drinnen ist. Und in der letzten Woche habe ich, glaube ich, auch noch gesagt, ja, also Lavashi ist super, um irgendwie einen Ball vorzubringen, aber eben Goal schiessen kann nicht.
Beides ist passiert.
Ja, beides ist passiert. Hai Riesi, ein riesen Pass für mich, 1-0, Lavashi.
Aber das, ja. ist, das ist, Entschuldigung, das ist ein Goalie-Fehler, den muss er haben.
Ja, aber dass er überhaupt, ja, also, ja, natürlich. Also, ich habe mich gefragt, ist er nicht noch dran gewesen? Weil ich das Gefühl hatte, nachdem er am Ziege vorbei ist, hat er bald noch einen Richtungswechsel drin gehabt.
Es war spannend, wenn man dem Lavashi zugeschaut hat, bevor er den Ball verarbeitet hat, er hat nicht einmal aufs Goal geschaut und hat dann einfach geschossen. Also, er hat nicht irgendwie platziert oder sonst irgendetwas und ich,
Ziege. Ist das ein Skill oder ist das fehlende Skill eigentlich?
Das ist ein richtiges Fußball.
Früher, wenn er das Gesicht schon schnell oben und weiss, wo er nachher schießt. Aber genau. Bei ihm ist es nicht der Fall gewesen.
Aber für mich hat dort dann auch die Abwehr nicht wirklich gut ausgesehen von St. Gallen. Nein, also, beziehungsweise das gesamte Mittelfeld und die Mehrzahl von der Abwehr nachher überspielt worden vom Hai Siri. Und eben nachher das Goal, das wir vorher schön gesagt haben. Und nachher beim 2-0 wieder die Abwehr von St. Gallen, die nicht souverän aussieht. Sie bekommen einfach keine Kontrolle über den Ball. So dass der Ziegler nachher im Nachschuss aus der Distanz den Kalb gleich noch reinschmettern kann. Aber das ist ein Vogelhaufen. Wie sagen wir? Hühnerhaufen? Ich weiß nicht mehr. Die guten Sportmoderatoren, die sagen dann, bleib Hühnerhaufen.
Aber wir sagen Vogelhaufen.
Ja. Es gibt auch Vögel, wo, wenn man einen Ball auf einen Haufen Vögel schießt, dann
sind sie ist ja Vogelwild, oder? Also, hallo.
Vogelwild, genau.
Ja,
also.
Und Hühnervögel gibt es ja auch noch, also von dem.
Ja, richtig.
Gut, nehmen wir das mit den Abstecher ins Tier rein.
Danke mal. Der Biologie-Podcast an dieser Stelle.
Genau.
Ja, wie gesagt, zum 2-0. Und dann ist eine Szene gekommen, die wir vorher schon angesprochen haben, nämlich der Elfmeter nach dem Foul von Dabrella am Guimont. Guimont? Habe ich so einen Namen?
Guimont.
Ja, richtig.
Ich schaue mir immer einmal noch ein bisschen mehr an, ob es denn wirklich kein Schwalbe war.
Genau.
Aber es ist faul gewesen.
Es ist faul gewesen. Es ist einfach von dem her sehr unglücklich gewesen, weil das vermutlich keine Chance gegeben hätte. Also der Ball, von der Prela ist schon recht schwach gewesen, so dass er hat müssen auf Seiten ausweichen und dann eigentlich in einem blöden Winkel gewesen ist und den hätte er wahrscheinlich nicht mehr schön aufs Goal reingebracht. Das heisst, und Lugano ist eigentlich recht gut gestanden in dem Moment inne. Sehr unglücklich, dass man dann dort nachher zu einem Elfmeter, oder noch Elfmeter verschuldet. Wo, jetzt habe ich das Wort nachher gerade schon vorgenommen, wo der Ruiz nachher verschießt. Weil, das ist das, was wir vorher angesprochen haben, weil der Görtler im Strafraum innen gestanden ist, ihn nachher können verwerten, aber das hat er wieder nicht gegolten. Und als Belohnung kommen sie, Wiederholung über, dürfen noch eine schießen, aber so sind halt die Regeln. Macht das Sinn?
Er war ja drinnen gewesen.
Ja, gut, ja. Ja. Von dem her ist Bestrafung, weil der Prozentsatz.
Aber ob Sinn macht es.
Ja.
Aber was ich noch finde, spannend ist zum Ansprechen, es ist auch wieder so eine Situation gewesen, dass der Zeidler auf ein völlig neues Sturmduo gesetzt hat in dem Spiel. Und ich habe das Gefühl, gerade die gegen Luzern gespielt haben, haben das sehr, sehr gut gemacht. Und er hat wieder völlig, also ich weiß nicht, wieso er gewechselt hat. Sehr wahrscheinlich Trainingseindrücke. Aber er rotiert dort relativ viel im Sturm. Und
außer der Besio, also aber sie nehmen, ja, auch das Rotieren ist halt immer auch in der, fast immer in der Halbzeit, oder? Wenn ja, das Duo wechselt, ja.
Versucht er irgendetwas nochmal einzubringen und
ja.
Ja, vielleicht hat er seine Formation noch nicht gefunden, wobei Babic hat ja gegen Luzern echt relativ einen guten Match gespielt. Ja, hat auch noch nicht gefunden, seine zwei, die er dort gesetzt hat. Gut, hat ja auch viel Auswahl. Im Gegensatz zu anderen Vereinen hat er auch etwa 5 Stürmer,
die
er
bringt. Ja.
Genau, und wenn du die Auswahl hast und einen Spielstil à la St. Gallen spielst, wo doch recht kräftezehrend ist, ist es wahrscheinlich nicht so das Dümmste, wenn du von Anfang an so eine gewisse Rotierung oder Rotation mit einbaust.
Und das Mal hat es ein bisschen mehr Sinn gemacht, aus Auswechslung. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, Fabio, oder? So ein bisschen, dass wenn du willst, kontern, dann einen 1,94 Sturmtank vor reinstellst, weiss ich nicht, wie schlau das ist. Das hat es mir jetzt ein bisschen schleuer gedunkt, die Auswechslung, aber ja, hat jetzt auch nichts gemacht.
Ja. Genau, wir hatten nämlich das Spiel 2-1 verloren. Das heisst, es hat noch eine Chance vom Abu Bakar gegeben, einen Pfostenschuss kurz vor dem Schluss. Aber St. Gallen verliert das Spiel nachher im Tessin.
Wie immer, in den letzten 6 Jahren, glaube ich.
Gefühlt, ja. Aber St. Gallen hat ja auch einfach so die Angstplätze, wo sie einfach regelmäßig unter die Räder kommen oder verlieren und andere Stadien, wo sie halt sich einiges wohler fühlen. Ja, das wäre dann die dritte Runde gewesen. Nächste Woche wird es spannend. Dann haben wir einerseits das Zürcher Derby. Das erste seit längerem mal wieder. Ja, ah, so ist nächste Woche ganz genau.
Ist auch geil,
absolut. Auch wenn irgendjemand da mal gesagt hat, letztes Jahr, wer interessiert den Göpp? Kurz bevor er fast ausgerastet ist im Göpp. Fabio. Aber ist okay.
Ich bin schon bewusst, wenn ich ihn anschaue.
Nein.
Ich kann es nachher hören auf der Episode.
Ja, dürfen wir gerne machen.
Ja, aber wie gesagt, in 2 Wochen dann. Das Zürcher Derby und was haben wir sonst noch so?
Eben die Überraschung Lausanne gegen Basel, schon vorprogrammiert ist.
Servet gegen Luzern, 2 Mannschaften, die eher unter ihren Erwartungen gestartet sind und St. Gallen Siono und IB gegen Lugano. Gut, und damit beschließen wir das Segment und den dritten Spieltag, falls ihr nicht noch etwas ganz Wichtiges zum Nachtragen habt. Fürs Protokoll da. Wunderbar. Und wir kommen zum nächsten Programmpunkt.
Ja, wir haben es bei den Mitbringseln ein bisschen angesprochen. Eine Ära geht zu Ende. Der Messi verlässt Barcelona. Aber woher zieht es denn? Man hört da relativ viel und ich glaube, momentan ist gerade PSG ist eine recht konkrete Sache. Und das macht ja auch durchaus Sinn, weil wenn man den Angriff anschaut von PSG, dann muss man sagen, doch, mal, die haben eigentlich keinen Stürmer, der einigermaßen Fußball spielen kann. Darum finde ich das eine absolute sinnvolle Sache.
Kannst du die Ironie-Klammer noch auf und zu?
Genau, natürlich. Ja, lass mir einfach mal noch ein bisschen Zeit, nicht immer reinschnurren da. Hei. Nein, und das ist PSG und die haben halt das Geld und ja, dann gibt es halt mal so Sachen. Und darum habe ich meinen Kollegen, genau wie wir das gemerkt haben, die Aufgabe gestellt, einen Top 3 herzustellen, wo sinnvolle internationale Fußballtransfers, wo bis Stand heute schon getätigt worden sind, fürs nächste Jahr. Ich hoffe, wir sind da nicht überfordert von dem Ganzen.
Komplett. Ja, über das Sinnvolle können wir ja dann noch miteinander diskutieren.
Genau, das sind drei spektakuläre. Spektakel und ja, dass es einigermaßen noch etwas eben hergibt, nicht so wie andere Transfers.
Vor allem gibt es ja auch Transfers, die sinnvoll sind für die abgebende Mannschaft.
Genau. Aber es gibt eigentlich viele Parteien, wo es sinnvoll sein kann.
Oder für einen Berater.
Ja gut, das sind alle Raiola-Transfers.
Alle. Nein, ja, Adi.
Ja, also.
Ich weiss, du hast hier wahrscheinlich etwa 20 und.
Es sind nur 6. Aber es ist nur, dass ihr auch.
Und bei jedem entschuldigst du dich zuerst, dass du nicht jetzt einen anderen nimmst, sondern den, wo du.
Genau.
Bring doch einfach mal dein 3.
Mein 3. Er ist ein Schweizer. Ist aber nicht in der Schweiz, sondern hat innerhalb von der Bundesliga gewechselt. Ein Goalie. Gregor Kobel. Ich glaube, fast aus allen, bei allen Parteien macht das Sinn. Klar, Stuttgart tut es ein bisschen weh, aber man muss natürlich sagen, innerhalb von einem Jahr eigentlich das, was man bezahlt hat, doppelt wieder reingeholt.
Sagen wir es noch schnell, wo einer, dass er geht von Stuttgart?
Entschuldigung, natürlich zu Borussia Dortmund. Genau, also dort bleibt man sich treu mit den Schweizer Goalies.
Genau,
das
muss er auch in Kader.
Das ist der einzige Scouting-Aspekt, der wichtig ist vom Goalie, muss einfach Schweizer sein. Und eben jetzt geht er für 15 Millionen zu Dortmund. Finde ich einen guten Preis oder einen fairen Preis auch für einen Nummer 1 Goalie. Ich glaube auch recht aufstrebend.
Ist gerade gegadelt worden in letzter Zeit. Effenberg, glaube es könnte in, so eine neue, in eine neue Richtung gehen wie ein Neuer.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, er hat so Gardemaß mit 1,94, ist erst 23, hat schon Saisons in der Bundesliga gespielt. Ich glaube, der geht jetzt dann noch einmal recht durch die Decke, auch vom Marktwert her. Ich glaube, für Dortmund eine sehr gute Sache.
Und ich glaube, Stuttgart, also ein gutes Fußspiel.
Sehr, sehr. Also eben relativ modern und ja, eben, Stuttgart wird das wahrscheinlich wehtun, aber ich glaube, Stuttgart steht halt einfach, ja, der Nahrungskette ein bisschen weiter unten, was man halt immer ein bisschen kennt.
Der Murat fragen, wie sinnvoll, dass er den Transfer findet.
Also früher oder später wird er dort im also
in der Nazi nominelle Nummer 2 von der Schweizer Nazi hockt jetzt einfach zu Dortmund auf der Bank. Also, hat es ja letztes Mal schon gemacht. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Jetzt haben sie ja 3 Schweizer Goalie momentan noch unter Vertrag. Beim Bürki gehört man Gerücht.
Mhm. Ja. Bringt ihn nicht los.
Mhm. Ja, und der Hitz ist ja auch nicht der Jüngste.
Nein.
Ja.
Mhm. Ja. Oli, ja.
Ich, also. Also ich habe den, auf meinem 3 den Leon Bailey. Mhm. Wechsel von Leverkusen zu Aston Villa für 32 Millionen. Man sagt, sein Marktwert ist etwa bei 35 Millionen, von dem her stimmt das ungefähr. Und er ist, denke ich, für jede Mannschaft eine absolute Bereicherung. Wir erinnern uns, letzte Saison hat er zeitweise auch die grosse Attraktion gewesen, Leverkusen, bis zu dem Spiel gegen Bayern, wo man sich gut geschlagen hat, aber nachher dann komplett eingebrochen ist. Wir erinnern uns auch dann als Ausscheidung gegen IB. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist er sicher einer der besten Links aussen in der ganzen Bundesliga. Und verstärkt jetzt Aston Villa. Adi, was ist das mit dem Aston Villa? Die haben unglaublich eingekauft.
Die haben auch einen Jack Grealish verkauft für 100 Millionen, aber das hilft natürlich, glaube ich.
Aber ja. sie haben noch einen Buendia für 38 Millionen von Norwich und einen Danny Ings für 35 Millionen von Southampton. Ja. Und Buendia, habe ich noch schnell nachgeschaut, das ist auch noch spannend, der kommt ja von Norwich City. Der hat Norwich damals im 18, 19 für 1,5 Millionen von Getafe gekauft und geht ihn jetzt für 38 Millionen weiter. Dort hat ein Sektormeister einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Sehr. Ja, und ich sage, Liam Bailey jetzt für 32 Millionen auch noch dazu. Denke ich sicher
also, stark. Siehst du aus Sicht Aston Villa oder aus Spielersicht, dass das positiv ist? Ich glaube, ihn hat jetzt in so einer Kategorie genommen, die du angesprochen hast, wo vielleicht auch für Leverkusen gut ist, oder?
Ja, wobei ich, eben, er ist natürlich die zweite Hälfte von der Liga, von der Saison, ist er genauso wie Leverkusen nicht mehr so ganz in die Gang gekommen. Mhm. Aber ich sehe ihn schon als Verlust, dass er nicht mit dem Team ist.
Also, aber schon ein Spieler, wenn es gut läuft, ist er gut und sonst ist er halt nicht viel zu sehen.
Ich frage mich halt, aber das, vielleicht kannst du mir das besser beantworten. Ich frage mich, ob er in Leverkusen also, ich muss anders sagen, wo er angefangen hat, durchzuschlagen, die letzte Saison in Leverkusen, hat man ihm auch extrem viel Verantwortung übertragen. Und das ist das, was halt in der Bundesliga manchmal passiert, wo du wirklich Topstars hast, aber halt nicht wie England ganze Mannschaften, die besetzt sind. Kommen wir vielleicht nachher mit Jadon Sancho zu einem ähnlichen Thema noch, wo sie einfach müssen Verantwortung übernehmen und nicht einfach können ihr das Ding durchziehen. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass er in Aston Villa ein bisschen besser kann brillieren als am Schluss. Weil ich glaube, das ist das Problem gewesen, dass man nachher ihm einfach auch relativ viel auf seine Schulter draufgeklopft hat, nachdem er 6, 7, 8 Spiele gesehen hat. Aha, der ist auch wirklich gut. Da hat man von ihm erwartet, dass er das Team auch dreht. Und das ist dann halt gleich nochmal eine andere Geschichte.
Mhm. Ja, sind wir ja gespannt, wie das jetzt bei Aston Villa denn der Fall ist. Das ist ja gerade nochmal eine andere Liga. Premier League und bei Aston Villa werden der Anforderungen von Anfang an gerade relativ hoch sein. So eben, wie sie eingekauft haben, gehe ich davon aus, dass die sich nicht mit dem 17. Platz werden zurechtfinden.
Was ist denn dein 3, Fabio?
Ja, ich habe gemerkt, ich habe eine andere Sortierung vorgenommen. Bei mir auf dem Platz 3 ist der Kona T von Red Bull Leipzig. Der wechselt zu Liverpool. Und zwar bei mir, der Sinn hinter dem Transfer, ich habe nachgeschaut, Liverpool hat letzte Saison 42 Goal bekommen und das ist seit langem wieder einmal ein Riesenwert. Also die haben wirklich in der Innenverteidigung ein kleines Problem gehabt. Klar, Van Dijk war lange verletzt gewesen. Und
also ist die ganze Innenverteidigung ist, glaube ich, immer verletzt gewesen.
Genau, ich habe jetzt auf 40er Kader geschaut. Sie haben den Van Dijk, den Gomez und noch den Matip. Und that's it, das sind die Innenverteidiger, die sie haben. Und da finde ich, da muss schon etwas zulegen und ob er in die Fußstapfen treten kann, die er dort hat in der Innenverteidigung. Klar, aber ich, bei Leipzig habe ich ihn sensationell gefunden, Spielauflösung, Schnelligkeit und so weiter. Und er ist ja noch mega jung. Und ich glaube, unter dem Van Dijk kann er relativ viel lernen. Ich weiss nicht, ob es gerade für die Premier League langt. Es ist ja schon mal eine andere Liga, gerade auch in der Innenverteidigung. Auf einer so wichtigen Position. Und bei Liverpool, gut, aber wenn man es gemessen an der letzten Saison, kann er eigentlich gar nicht verlieren, weil es kann nur besser kommen in der Innenverteidigung.
Also man darf natürlich Bundesliga auch nicht klein reden. Oder? Nein, also eine Mannschaft, die in der Champions League gespielt hat, also ich glaube nicht, dass er jetzt da kommt als kleiner Bub und muss da sich hin. Also ich glaube, er ist so in der Rotation, oder? Um die zweite
Premier League, dass das so wahrgenommen wird, kann ich mir gut vorstellen.
Ah, Premier League selber, ja. Also die Engländer meinen sowieso, ja. Sie haben das erfunden, aber ja.
Ja. Darum, ich weiß ja nicht, wie viel das eigentlich nicht mehr, dass er nicht so wahnsinnig viel gekostet hat und jetzt hat er doch,
vorher.
30, 40 Millionen, die sie jetzt hier eingenommen haben. Das System Red Bull bringt halt manchmal doch den einen oder anderen guten Spieler raus. Ja, so viel zum Platz 3.
Gut. Dann komme ich zum 2, ohne Entschuldigung.
Du darfst. Stimmt sich nicht schon aus.
Genau. Ich bleibe lustigerweise in England. Ich habe gedacht, ihr seid da wahrscheinlich weniger dort zu finden. Aber ich bleibe bei meinem Lieblingsverein. Also ich gehe zu meinem Lieblingsverein, Leeds United. Jack Harrison ist jetzt nicht ein Name, den man vielleicht gerade überall kennt. Den haben sie für 12 Millionen jetzt fix übernommen. Letztes Jahr war er ausgelehnt gewesen, ein Jahr von Manchester City. Ist aber schon vorher klar gewesen, wenn sie ihn wollen, können sie ihn für 12 Millionen kaufen. Und ich finde das amigs noch eine coole Sache, wenn du an jemanden glaubst, den einkaufst, sagst ja, machst du irgendwie einen guten Preis. Ich meine, 12 Millionen für einen Stammspieler in der Premier League ist, eben, wir haben vorhin andere Zahlen gehört, von 30, 40 Millionen. Aber sie haben auch ihm geglaubt, City hat dem zugestimmt und sie haben jetzt einen Stammspieler in ihrer Reihe fix übernommen. Und mir gefällt das Modell eigentlich noch. So mit Laien und ein bisschen Pokern bei der definitiven Übernahme. Darum ist das mein Nummer 2.
Eine Win-Win-Situation eigentlich, quasi.
Ja, für ihn ja auch, oder? Also ich glaube nicht, dass er jetzt in City gespielt hätte, wäre einfach wieder ausgelehnt worden, wie es so oft ist bei den grossen Teams und, ja.
Bei den grossen englischen Teams vor allem.
Bei den grossen englischen, ja, das Lone Armies.
Ja, dann mache ich weiter mit meinem 2. Und bin jetzt, ich habe mich genau in so eine Adi-Situation, wo ich nicht weiss, weil das ist ja von meiner Liste, ja, excuse. Ich nehme den Jadon Sancho, der von Dortmund zum Menu geht, und zwar für 85 Millionen. Da bin ich nachher auch gespannt auf euch, was ihr dazu sagt. Sein Marktwert ist bei 100 Millionen ungefähr. Das ist lang geredet worden. Das heisst, man hat auch letzte Saison schon sich gefragt, geht er, bleibt er? Jetzt ist es passiert. Jetzt geht er zum Menu. Wird er vermutlich auch in der englischen Nazi plötzlich ganz ein anderes Standing haben, weil er in England spielt, ob er jetzt besser spielt oder nicht. Rein finanziell für Dortmund sehr eine gute Geschichte. Dortmund hat im 17-18 für 7,8 Millionen von Man City U18 übernommen und geht ihn jetzt für 85 Millionen ab. Also sicher eine gewaltige Wertsteigerung, aber auf der anderen Seite halt eben schon auch eine tragende Figur. Wobei, da kommt jetzt genau für mich der Punkt wieder, wo ich das Gefühl habe, hat man in Dortmund wie immer ein zu viel oder zu früh schon von ihm wählen. Aber das ist halt das Problem, wenn man halt das Team mit so vielen Jungen hat und dann eben nicht einfach nur sagt, hey, wir haben dich, wie du einfach sensationell spielst, sondern du sollst eine tragende Stütze sein auf und neben dem Platz. Und da habe ich häufig so ein meine Fragezeichen gehabt. Mittlerweile wäre er wahrscheinlich so weit und jetzt geht er zum Menu. Aber das ist das immer wieder bei der Nahrungskette, wo halt dann auch ein Dortmund nicht kann einsagen kann. Wobei das sicher auch für einen Sancho eine Herzensgeschichte ist, wieder können zurückgehen nach England und dann erst noch nach
Manchester. Als Manchester City spielen.
Ja, das habe ich eben nicht gesagt. Ich hätte es noch sagen, nach Manchester. Genau, ja. Aber das genau. Ist
er hat sicher schon immer in Manchester United Bettwäsche geschlafen.
Auf jeden Fall. Ja, aber also, seht ihr den Transfer?
Fabio, willst du, oder?
Ich kann ihn nicht wirklich verstehen. Für mich ist es ein Merchandise-Transfer-Name. Man holt den jetzt, weil er gerade am Boomen ist. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Transferaktivitäten von Manchester United in den letzten 10 Jahren nicht. Sie kaufen
kein Name.
Sie verkaufen kein System. Ich bin nicht wirklich schlüssig. Und ich vermute, er wird untergehen. Obwohl, mit dieser Transfersumme kannst du gar nicht untergehen, also too big to fail, aber ich glaube, also da muss ich von Anfang an einfach liefern und in einem Team wie Manchester, ich sehe es nicht.
Also, ja, eben, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Parteien, die können gewinnen oder nicht. Ich würde sagen, Sancho gewinnt, der BVB gewinnt. United kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil du musst ja sagen, klar, du hast jetzt gesagt, er hat 100 Millionen Marktwert. Man muss dann auch sehen, oder? Wo willst du denn den so viel weiterverkaufen, oder? Eben, PSG, vielleicht irgendein ist Real oder innerhalb von der Liga. Also, die Chance, um dann das wieder irgendwie reinholen, ist schwierig, aber, und ich sehe es auch sportlich irgendwie ein bisschen fragwürdig. Man hat einen Rashford, man hat einen Martial, man hat ganz junge, man hat es schon so oft gemacht, den Fehler, und wir machen eigentlich jetzt wieder, man stellt jetzt wieder noch einen mehr vorne rein, ist Dormino, obwohl sie eigentlich hinten ein bisschen Verstärkung bräuchten, haben sie jetzt aber auch gemacht, das Jahr.
Ist der Deal mit dem Varan durch?
Das ist der, was ich jetzt gemeint habe. Wenn das Geld irgendwie rum ist, du wieso nicht?
Kann man nicht auch noch als mögliche Motivation, mindestens als Teilmotivation mit reinholen? Man holt mir, dass eine Konkurrenz nicht holt.
Ja, die Frage ist halt einfach, wenn du ein Überangebot an einem Ort hast, ob sich das lohnt. Aber ich meine, es kann noch viel gehen, sie könnte noch viel verkaufen. Aber United hat es geschafft, in den letzten Jahren halt einfach immer auf diesen Spielern sitzen zu bleiben oder sie dann zu günstig abzugeben oder zu verlehnen und nachher fast zu verschenken. Also, ich hoffe es für Sancho, dass es nicht ganz so schlimm wird.
Ich will dich die Transferkette anschauen, von diesen grossen Transfer, die sie gemacht haben. Sie haben sie traurigerweise nicht besser gemacht.
Nein.
Weder ein Pogba noch ein Martial. Es ist einfach stagniert.
Ja, aber sie sind nicht unerfolgreich gewesen, die letzten 2 Saisons.
Manchester United.
Ja, ihre Ansprüche halt sind es wahrscheinlich also, nicht. Das
Euroleague-Finale ist nicht der Anspruch von Manchester United.
Aber ja. Ja.
Ja.
Fabio?
Ja, ich bleibe meiner Linie treu. Und es ist wieder ein Innenverteidiger, Löchrig ist jetzt in dem Fall wieder einmal relativ hochgestochen, verstärkt. Und zwar rede ich von Bayern und die haben von Leipzig den Upamecano geholt. Auch bei Bayern bin ich nachschauen, die haben 44 Goal bekommen. Und das ist das erste Mal, dass sie so viele Goal bekommen haben seit 1996. Und man hat es auch gemerkt, wenn man die Bundesliga ein bisschen verfolgt hat, es fehlt in der Innenverteidigung bei Bayern an Geschwindigkeit und auch so ein bisschen am Spielerischen habe ich das Gefühl gehabt, Süle in ihre und die Innenverteidiger, die sie hatten, Boateng, ja, kann man diskutieren darüber. Jetzt haben sie mit dem Upamecano einen geholt, der genau für das steht. Er ist jung, er ist schnell, kopfballstark. Und ich glaube, das wird ein riesen Zuzug für Bayern, weil genau dort eine Lücke geklafft hat und sie sich geschickt verstärkt haben. Und es kommt dazu, er hat schon unter dem Nagelsmann geliefert. Den hat er jetzt mitgenommen, man kann auch davon halten, was man will. Aber von mir aus gesehen ein Riesentransfer, den da Bayern gemacht hat. Zum richtigen Zeit, richtigen Ort, auf der richtigen Position.
Ja, kann man sicher so sagen. Also, es ist irgendwie viel Geld für innerhalb von der Bundesliga, aber ich glaube, das ist gut investiert. Macht Sinn auch eben, je nachdem, wie er spielt, wenn er irgendwie mit 3 Innenverteidigern spielt, ja, mit einem Süle und ihm, dass ja, die zwei müsste ich sicher mal knacken und der fehlt irgendwie noch einen, der es sicher auch noch hinbringt, aber ja.
Genau, ich meine, Süle ist letzte Saison halt auch noch verletzt gewesen, beziehungsweise genau. Lang gebraucht, bis er zurückgekommen ist, der wird das Jahr sicher auch anders auflaufen.
Mhm. Genau, ja, aber es kommt darauf an, dann auch wieder Nagelsmann die ganze Mannschaft aufstellt und sie haben genau. Ja sonst noch andere Junge, die sie auch noch geholt haben und ja, ich bin gespannt auf deine Verteidigung beim FC Bayern. Wäre schön, sie wäre löchrig wie letztes Jahr.
Ja, je nach Perspektive.
Genau, genau.
Was hast du noch für jemanden, Adi?
Mein Eis, ja.
Ja, Eis.
Ist ein bisschen unbekannter Spieler, würde ich sagen, für die meisten. Ist von Celtic Glasgow hat er gewechselt, auch in die Premier League. Sorry für das. Ich finde den Verein das Brentford. Genau, für das bin ich da, ja. Brentford City. Brentford FC ist nicht City, sorry. Die leben ja ein bisschen davon, so ein bisschen nach Statistiken zu gehen und nicht nach Namen. Also, so ein Sancho-Transfer wäre jetzt wahrscheinlich weniger ihres, ausser das würde gerade passen mit den Scouts, die sie unterwegs sind. Sie haben den Christopher Ayer geholt von Celtic. Ist ein Innenverteidiger, 1,98 gross, ein riesen Tier. Der ist damals irgendwie für 800.000 zu Celtic gewechselt. Und jetzt hat Brentford als Premierligist, wo sie neu sind, 15 Millionen ausgegeben, was eigentlich so ein bisschen gegen die anderen, ja, Transfer, ob das Greel ist, ob das jetzt ein Sancho ist, eigentlich schon fast lächerlich aussieht. Und ich glaube, der hat extremes Potenzial und ich finde halt so, wie Brentford das macht, einkauft, eher mal nach Zahlen, eher nach Statistiken zu gehen, sinnvoller, als jetzt zu schauen, wie viele Trikots werden verkauft. Wahrscheinlich braucht es beides, aber ich finde das mein bester Transfer, weil dort auf dieser Position haben sie einfach eine Verstärkung gebraucht.
Kannst du das T-Shirt kaufen? Der hat es wenigstens einen gekauft.
Mache ich doch sehr gerne.
Ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen mehr Transfers, die so ein bisschen für Wirbel gesorgt haben. Mhm. Und dort für mich ein ganz spezieller Transfer, den ich auf dem Eis habe, ist David Alaba. Mhm. Wo von Bayern zu Real gewechselt hat, ablösefrei. Es war ein riesen Theater in der letzten Saison. Man hat verschiedene probiert, sich zu finden oder eben nicht zu finden. Hat dann irgendeinen gefunden, jetzt wollen wir auch nicht mehr. Es war nicht ganz klar gewesen. Es hat so Berater vom Alaba versus die Geschäftsetage von Bayern München haben sich da auch in der Öffentlichkeit ein bisschen zoft gehabt. Ich sehe, stand heute groß als Gewinner. Und wie gesagt, er geht zu Real Madrid und das ist für mich so ein bisschen, mich erinnert die ganze Geschichte ein bisschen an Toni Kroos damals.
Ah, du siehst ja. Ja, du hast nur gesagt, du siehst den Kroos als Gewinner.
Ah, sorry,
gedacht,
nein,
wieso
ja,
hat
nein,
er, aber ja, macht Sinn, ja.
Weil es mich an die ganze Kroos-Geschichte, klar, man muss dann das auch noch so machen, wie ein Kroos, der dort wirklich seit Jahren Top-Leistungen abliefert. Ja. Aber ich traue, dass man Alaba extrem zu, man hat es auch wieder an der EM gesehen, was der kann, wie er kann ein Team leiten von seiner Position aus. Was ich noch lustig finde, ist, ich habe das nicht gewusst, er ist quasi ein Bayern-Urgewächs, er ist im 08-09 von Austria Wien 2 in die B-Mannschaft gekommen, zu Bayern München ins U19-Mannschaft gekommen und ist dort aufgebaut worden. Und wenn man den jetzt ablösefrei muss gehen lassen, ist das natürlich bitter für die Herren an der Siebener Straße. Aber dort bin ich sehr, sehr gespannt, das weiterzuverfolgen und ich habe das Gefühl, der ohne jetzt ehrlich gesagt das Angebot, das sie sonst noch auf dieser Position haben, also auf der Innenverteidigerposition bei Real, ganz genau zu können, aber ich habe das Gefühl,
ein
Alaba.
Nicht viel. Also, das habe ich mir auch notiert, Alaba. Und ja. Ich habe gemerkt, die Defensive von Real, die wird momentan einfach, Ramos ist gegangen, der Varane wird gehen und so weiter. Das ist eigentlich, innenverteidigungstechnisch haben sie nicht mehr so wahnsinnig viel. Und mit Namen. Also, die Frage ist, ob sie auf die eigenen Junioren setzen dort, oder ob dort noch einer kommt. Aber ja, er wird sehr wahrscheinlich seinen fixen Platz haben und wird da wieder verstärken von Real. Stimmt.
Lustig ist einfach, dass auch dort auf der Innenverteidigerposition frage ich mich halt auch, ob das die ganz richtige Position ist. Also,
gute Frage, ja.
Außenverteidiger hat er mir in der Nazi jetzt besser gefallen. Und ich finde es super für Real, auch wenn ich da keine Sympathie habe. Für ihn finde ich es auch gut, dass er noch ein bisschen grössere Wertschätzung bekommt. Und ich finde es aber auch stark von Bayern, dass sie sagen, du, schau, das ist unsere Grenze, mehr gehen wir nicht. Ich finde, Spieler sollen den Verein nicht ausblühten lassen. Und wenn sie es noch jemand anders überkommen, dann ist es doch fair game, sollen gehen. Auch wenn es ein Alaba ist. Also, ja. Aber Bayern natürlich, für Bayern hart natürlich, ja.
Sehr, ja. Und eben, ich habe das Gefühl, es wiederholt sich eben, wie du angesprochen hast, schon ist mit Kroos ein bisschen ähnlich der Fall gewesen. Und man hört jetzt wieder so ein bisschen Gerüchte, dass Spieler dann sagen, ja, okay, dann verlängere ich den Vertrag nicht. Beim Goretzka ist jetzt auch wieder so ein Thema. Also, ich verstehe es dann auch nicht ganz, weil Bayern ja doch immer noch eine Top-Adresse ist. Und gut, eben, der Alaba war mega lang bei Bayern gewesen.
Ja. Ja, ist halt eine Top-Adresse, aber eine, die mit den Finanzen auch ein bisschen richtig umgeht, wie man ein bisschen mehr sollte, wie es eigentlich auch sollte, so orchestriert werden von der UEFA, aber das ist dann ein Thema für ein anderes Mal.
Ja, genau, aber das ist natürlich, das hast du ja vorher richtig angesprochen, das musst du dir ja immer auch überlegen, an die Aussenwirkung an andere Spieler. Wenn ich einfach mit allem mitgehe und einfach überall sage, ja, okay, ich erhöhe, ich gehe mit, weil ich wollte dich einfach behalten, dann ist das ein Signal für all die, die in den nächsten zwei Jahren auch noch Vertragsverhandlungen haben. Und so sagen wir klar, hey, wir stehen zu unserem finanziellen Deckel und wir machen kein Experiment, nicht für dich und nicht für einen einzelnen Spieler, sondern in erster Linie kommt die Mannschaft und der Verein und dann kommst du als Spieler.
Mhm. Ja, schöner Transfer.
Ja. Fabio.
Ja, nachdem da zwei Innenverteidiger bei mir Top 3 und so, jetzt muss ich mal etwas anderes bieten. Nein, also wenn du aus einer Liga abstiegst und du sensationelle 25 Goal geschossen hast in dieser Liga und eben damit abgestiegen bist, was machst du? Du überlegst dir sehr wahrscheinlich, ja, wo könnte ich mich verstärken? Und dann gehst du mal schauen, was gibt's auf dem Markt und dann schaust du mal, wer schießt viel Goal und wenn du Schalke heiss ist, holst du den Simon Terodde.
Mr. Zweitliga.
Genau, weil wenn du in der Zweitliga Goal brauchst, dann holst du einfach den. Und logischer Transfer, ganz ehrlich, Schalke hat letzte Saison in der Offensive ein riesen Manko gehabt. Sie haben zwar den Matthew Hoppe gehabt, also der hat es allein müssen richten quasi. Und man hat dann gemerkt, ja, man braucht da etwas. Und ich glaube, für die zweite Liga...
Hat schon geliefert, oder? Hat drei Spiele, zwei Goal.
Also, ja. Mach genau weiter. Ja. Und hat jetzt mit dem Bülter noch einen Sturmpartner in dem Sinn, der auch schon Erfahrungen hat, haben sie von Union geholt. Also ich glaube, Schalke wird da nur eine Saison in der zweiten Liga sein, aber wir kennen es. Es heisst noch gar nichts.
Und sind allgemein clever mal eingekauft, wenn das sehr selten gesagt werden in den letzten Jahren, hat es mich gedacht, mal ein bisschen überleiter. Vielleicht tut das gut, wenn man ein bisschen weniger Geld hat oder muss überlegen. Weiss nicht.
Sehr wahrscheinlich. Und,
ja, sie müssen ja massiv einsparen. Also sie sind ja noch nicht am Ziel.
Nein, gar nicht. Dass
man sich einen Terodde leisten kann, sagt doch einiges aus. Und ja, also, ich glaube, diese Saison wird es klappen. Nächste Saison ist dann wieder eine andere Phase, wenn sie dann in der Erstliga spielen.
Genau. Aber
von mir aus gesehen ein riesen Transfer, den Schalke da gemacht hat. Und wird ihnen helfen, das ja.
Das ist für mich immer die Frage, würde so einer auch in der ersten Liga können bestehen? Man weiß es nicht. Man hat in der Schweiz. Man hat in der Schweiz ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass man einen Torschützenkönig aufgeholt hat und das ist nachher gar nicht mehr gegangen. Man könnte ja meinen, dass gerade vom Stellungsspiel oder was auch immer, der weiss, was das Goal ist, aber...
Ist spannend, dass du das ansprichst, weil der Zweitliga-Topscorer von letzter Saison, also von der Brack Challenge League, ist beim FCZ Hocktemmer auf der Bank.
Oh, der muss sich auch noch ein bisschen reinspielen, ja, aber ich glaube, er kommt schon.
Aber wenn die so liefern momentan vor, vielleicht ist er einfach als Druckmittel geholt worden, dass der Sisse und der Kramer mit liefern. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja, Aldin Türkes ist ja so ein Beispiel, der hat eine lange Zeit sogar noch eine Stufe weiter unten seine Goal geschossen. Und dann, ja, aber es ist ein gutes Beispiel, glaube ich.
Ja. Ja, und jetzt haben wir doch 9 sehr, sehr erfreuliche Transfers gehört. Frage noch, gibt es irgendwie einen Transfer, wo ich gerade im Kopf umschwirrt, wo man zu sagen, hey, dort habe ich mir jetzt etwa 5-mal den Kopf gelenkt und ich glaube es immer noch nicht, dass das passiert ist.
Ja, ich habe
Adi. Ich habe auch einen. Ich glaube, er geht ein bisschen in die Richtung wie deine.
Darfst du ja gerne zuerst.
Ja, mir kommt da wirklich nur der Name Alioski in Sinn. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Und wenn es auch nur wegen Geld ist, Entschuldigung, du verdienst in der Premier League sehr wahrscheinlich genug, dass du in deinem Leben nie mehr musst arbeiten. Für das musst du jetzt nicht noch auf Arabien gehen, shooten. Saudi-Arabien, glaube ich, oder?
Ja.
Das verstehe ich nicht. Aber mit 29, ja, 39, ja. Also er ist noch nicht einmal in den Fußballladen und sagt, okay, wieso geht er jetzt? Er hat so viele geile Stadien, so viele geile Spiele vor sich und tut sich das einfach an und geht in die Wüste shooten.
Ja, es ist lustig. Also, er ist auch auf meiner Liste und ich bin froh, dass du angefangen hast und ihn genommen hast. Sonst hätte ich wieder bescheissen und ihr hättet euch aufregen müssen. Ich habe gerade noch einen zweiten, der auch den Weg gemacht hat, aber jetzt nicht von der Premier League. Und auch die gleiche Voraussetzung aus meiner Sicht ein bisschen hat. Der Robin Quaison, der ist auch, hat auch in die Wüste gewechselt. Und beide haben den Euro gespielt und ich muss sagen, ja, eigentlich überzeugend. Die hätten auch irgendwann an einem Ort, wo Fußball ein bisschen mehr Wert sollte haben oder vielleicht ein bisschen mehr Freude sollte machen. Können ein Vertragsangebot bekommen. Ich weiss, sondern ist erst 27.
Meint sie immer gut gespielt, finde ich. Also,
ja. Ja, und eben, ich meine, es hat genug Teams, die ihn könnten brauchen. Eben, gute EM gespielt, Alioski gute EM gespielt. Also, für mich absolut unverständlich,
ja. Ja, es hat ja schon früher Spieler gegeben, zum Beispiel ein Anthony Modest, der damals gefunden hat, ich gehe im besten Fußballeralter dort rüber. Und der hat wahrscheinlich sein Portemonnaie voll und von so und jetzt gehe ich wieder zurück und es wird dann so weiterlaufen wie vorher und das ist halt leider nicht passiert.
Ja, wenn das Portemonnaie voll, das ist so, ja okay, dann verdienst du halt nochmal eine Stufe mehr, aber also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich glaube, ich würde mich immer für die Premier League und das finde ich schon nicht wenig.
Ja, oder auch sonst, also weißt du, also, du kannst auch nach Spanien, du kannst überall, also weißt du, auch in Spanien hast du irgendwie Teams, wo du kannst sagen, ja, ist auch schön Wetter, wirst auch dein Brot am Morgen kaufen, ohne dass du gerade verhungerst.
Und das kannst du wahrscheinlich sogar in der Schweiz.
Ja, mit Zustöpfen vielleicht. So Ergänzungsleistungen.
Nein, in der Schweiz musst du eben Trainer werden, wenn du nicht mehr shooten
kannst. Genau. Mhm.
Ja, dann beschließen wir die Folge, oder?
Du hast keine.
Würde ich mal sagen. Adi, dir noch viel Spass in Rotterdam.
Vielen Dank. Ich würde mich freuen auf das Spiel auswärts.
Und Fabio, wir nehmen noch eins und dann
gehen wir auch wieder heim. Für die nächsten zwei Mal. Ich da
richtig.
In der Schweiz rumtingeln und leider mal an etwas anderes denken als Fußball.
Leider. Ja, das tut mir sehr leid, dass ich das sage.
Das heisst, Adi, ich mache den Leiden das nächste Mal.
Ja.
Also gut.
Ja. Aber ich habe Vertrauen in euch und es kommt gut.
Also.
Danke, das bringen wir rein.
Wir nehmen trotzdem noch eins.
Ja, ich würde sagen. Gut. Also, in dem Fall, macht's gut. Danke fürs Zuhören da draussen. Und uns allen eine schöne Woche.
Tschüss
zusammen.
Hat dir die Episode gefallen, dann findest du unter stammtischtrainer.ch/support alle Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst. Folge uns doch auf deiner Podcast-App von deinem Vertrauen, dass du keine Folge verpasst. Und dort, wo es geht, lass doch noch gerade eine Bewertung da. Das hilft uns sehr weiter. Zusätzliche Informationen zur Episode, Sendepause oder wenn wir auch mal einen Wettbewerb anbieten, findest du entweder auf unseren Social-Kanälen, Instagram oder Twitter oder auch auf der Webseite stammtischtrainer.ch. Finanziell, wenn wir nicht reich werden, wir haben einfach das Ziel, so lange wie möglich eigenständig und vor allem werbefrei zu bleiben. Dabei hilft uns schon jeder kleine Betrag weiter und da hast du zwei Möglichkeiten. Das ist entweder eine einmalige Überweisung über Twint, oder du kannst ein Patreon-Abo abschließen, wo du uns jeweils einmal im Monat einen kleinen Betrag zukommen lässt, der immer wird weniger sein, als ein Bier pro Monat würde kosten. Infos dazu findest du auch auf stammtischtrainer.ch/support. Jede Art von Unterstützung hilft uns dabei, eigenständig und motiviert bei der Sache zu bleiben und im besten Fall vielleicht sogar noch einen Teil von unseren Ausgaben zu decken. Daher sagen wir jetzt schon mal Danke und wir hoffen, du bist nächste Woche wieder dabei.